Das, was ihr da knuspern hört, ist Christine, die sich hier in der Garderobe der Flora in Köln Laugencracker in Schildkrötenform reinhaut.
Das sind aber Mini-Schildkröten, nicht die 100-jährigen großen, dicken, fetten Brocken. Außerdem sind es Bio-Cracker.
Und wir haben sie uns verdient. Wir kommen nämlich gerade von der Bühne und hatten eine sehr gute Zeit, oder?
Genau, wir sind auf der Lit Cologne hier in Köln, haben unseren Podcast aufgenommen und wir haben ein sehr spannendes Thema, finde ich. Wir haben das Thema Familie und Mona kommt aus einer anderen Familie, als ich komme. Und wir haben uns sehr unterschiedliche Bücher empfohlen. Ich glaube, es ist spannend zu hören.
Das hoffen wir zumindest und wünschen euch jetzt ganz viel Spaß. Wir hauen uns die Laugencracker weiter rein. Und ihr habt hoffentlich auch einen guten Snack für das, was jetzt kommt. Hier ist Zwei Seiten on Tour zum Thema
Familie.
Familie.
Zwei Seiten.
Der Podcast über Bücher mit Christine Westermann
und Mona Amesian.
Also normalerweise sitzen wir in so einem kleinen Eierkarton und jetzt ist es groß und es sind fast 900 Leute hier und ich freue mich total.
Ja. Also. Ebenso.
Unser Thema heute ist Familie.
Und passend dazu haben wir einen kleinen Teil unserer Podcast-Familie eingeladen, hier heute dabei zu sein. Wir sitzen hier vor sehr vielen Menschen bei der Lit Cologne und reden über ein großes Thema, was wir in Teilen auch schon mal besprochen haben.
Genau, wir haben über Mütter gesprochen, über Väter, über Geschwister. Über Geschwister. Und ich würde gerne ganz wissenschaftlich anfangen. Reden wir über Familien, aus denen wir kommen, also Herkunftsfamilie, oder die, in der wir gerade sind. Man merkt, ich habe 100 Jahre Therapie gemacht, deswegen kann ich da unterscheiden.
Also, möchtest du gerade, also die Frage, die du stellst, ist gerade, was ist Familie? Ist Familie Gene oder ist Familie Nähe? Also den Menschen,
den man
nahesteht.
Ist Familie das, wo du herkommst, oder ist Familie das, was du zumindest noch machen willst? Also ich bin verheiratet, habe keine Kinder und würde trotzdem sagen, hat auch was von Familie.
Wir können das ja vielleicht mal ganz kurz abgeben und mal einmal alle klatschen lassen, die von sich sagen würden, egal wie sie es definieren, sie sind heute mit Familie hier. Wer ist das?
So, Wir müssen aber unbedingt Gegenprobe machen. Wer ist ohne Familie hier? Oh.
Das Ding ist, bei so vielen Menschen klingen auch, wenn man kann jetzt gar nicht hören, was ungefähr mehr war, aber ich glaube, mit Familie war mehr. Und dann ist natürlich die Frage, das ist ja das, was du gerade wissen wolltest, haben jetzt auch diejenigen geklatscht, die zum Beispiel mit ihrem Partner oder ihrer Partnerin da sind. Und bei mir ist es so, ich glaube, ich hätte dann nicht geklatscht. Ich glaube, ich hätte geklatscht, wenn ich mit meinen Eltern hier wäre, mit meiner Oma hier wäre, mit meinem Bruder hier wäre. Ja, und noch mit Tanten würde ich jetzt, glaube ich, nicht zu solchen Veranstaltungen oder so gehen. Aber so. Also da muss.
Das spricht nicht für die Tanten, oder?
Ja, die meisten sind halt in Marokko. Und da kommen wir ja vielleicht gleich auch noch hin. Das ist halt auch nochmal besonders, weil ich zum Beispiel nicht mal alle Menschen kenne, die Teil meiner Familie sind. Und meine Kindheit davon geprägt war, dass bei meiner Oma und meinem Opa, bei Lala und Basti, die in Marokko, einfach Menschen auf dem Sofa saßen. Irgendwann im Laufe des Tages kamen die einfach, haben sich hingesetzt. Und wenn ich meinen Papa gefragt habe, wer ist das, hat er immer gesagt, das ist Familie. Und dann, das ist dann auch so, es ist dann irgendeine Cousine vom Onkel, von der Tante oder es ist auch nur eine Nachbarin, die irgendwie seit 20 Jahren sich anfühlt wie Familie. Aber deswegen war dieser Begriff für mich als Kind auch schon fast so ein bisschen ausgeleiert und ich war dann sehr froh, irgendwann das Wort Kernfamilie kennengelernt zu haben.
Genau. Mir fällt gerade ein, weil du sagst, wenn es so viele sind, ich habe meine Familienaufstellung gemacht und also meine Familie ist so. Also Patchwork kann man gar nicht sagen, die ist eher größer, weil meine Mutter dreimal verheiratet war und immer eine Familie gegründet hat. Und dann waren immer Kinder da noch da, und also meine zwei Schwestern. Und wir haben alle drei verschiedene Väter. Und ich habe bei einer Familienaufstellung, muss man ja alles Mögliche aufstellen, auch die Großeltern und dann vielleicht noch die Großeltern der Geschwister. Und es war auf jeden Fall ich glaube, da waren 30 Leute bei der Aufstellung. Es hat ewig und 3 Tage gedauert, bis man dann da durch ist und sich ausgeholt hat und so. Und irgendwann sagt einer, kann ich mich jetzt wieder setzen? Ich bin doch schon lange tot.
Aber, also, ich weiß nicht, ob ich dafür zu jung bin oder ob das noch kommt in meinem Leben, aber ich weiß nicht, was das ist.
Eine Familienaufstellung.
Ja?
Ja, es sind wildfremde Leute. Also du machst so einen Kurs. Ich möchte jetzt nicht 2,5 Stunden über Familienaufstellung
reden. Nee, bitte nicht. Ich dachte, das kann man kurz erklären.
Aber du sitzt da und da waren wirklich ausnahmsweise viele, aber es waren wenig Männer, weil Männer sich vielleicht eher nicht so trauen, sag ich mal. Und dann saß ich da und dann musst du aus den dir völlig unbekannten Menschen deine Mutter suchen, deinen Vater. Also du musst sagen, hast du Lust, mein Vater zu sein, was schon ein irrsinniger Satz ist. So.
Und das klingt total krank, Christine.
Es macht aber, wenn das macht.
Möchtest du mein Vater sein?
Nein, es macht aber, wenn man es richtig macht, ich will nicht sagen, es macht gesund, aber es öffnet den Horizont, um es mal vorsichtig zu sagen. Aber als ich da saßen 3 Männer und dann habe ich das Erste, was ich dachte, nie im Leben kann ich einen von denen als
Mutter nehmen.
Das ist schwierig, aber Mutter ging ja. Frauen waren ja genug da. Ich kann unmöglich da jetzt meinen Vater aussuchen. Und dann macht dein Unterbewusstsein eine ganze Menge. Und ich habe dir den dann ausgesucht, schweren Herzens, weil ich so ein Vaterkind bin und mein Vater natürlich sowieso durch nichts und niemanden zu ersetzen ist. Und hinterher, also ich erkläre dir das mal außerhalb des Podcasts. Vielleicht finden wir mal ein Buch zu.
Vielleicht stellen wir mal gemeinsam in einer Kölner Kneipe oder so eine Familie zusammen.
Das wäre ein großer Spaß für alle, glaube ich.
Aber wie ist es bei dir? Also wo ziehst du die Grenze? Würdest du sagen, Freundinnen und Freunde gehören auch zu deiner Familie? Wie groß ist die für dich?
Meine Familie ist meine Herkunftsfamilie. Ganz klar, also meine beiden Schwestern. Meine Eltern sind schon lange tot. Ich bin jetzt 75, da sind ziemlich viele tot, die zu so einer Familie mal gehört haben. Also wir haben noch eine Cousine, da ist der Kontakt aber auch relativ sporadisch. Also Weihnachtskarte und jetzt kam eine fröhliche Ostern.
Jetzt schon?
Ja, weil hatte irgendwas vor und da musste die Karte weg. Ich bete ja immer, dass dann keiner zuhört, der einen kennt, wenn man solche Aber also vielleicht zu dem, was du gerade gefragt hast, da ist für mich die Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, ganz wichtig. Zu wem würdest du in höchster Not gehen? Also würdest du zu deinen Eltern, deinem Bruder gehen? Würdest du zu deinem Mann gehen? Und ich habe jetzt nicht mehr so die große Auswahl. Und das Interessante ist, finde ich für mich, dass ich zu mir gehen würde. Ich würde das mit mir abklären. Also ich bin vielleicht auch so ein Stück Familie für mich, wenn ich es mir jetzt so überlege.
Also, aber das heißt, wenn du jetzt in so einer Not bist, wo du wirklich das Gefühl hast, du selbst reichst dir nicht und du brauchst jetzt wirklich einen Rat von extern und zwar von einer Person, der du zu 100% vertraust und die dir ein Familiengefühl gibt. Wer wäre das?
Ich glaube, das wäre eine meiner beiden Schwestern. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil sie sehr, also sie hat Emotionen, aber sie ist nicht überbordend, sie ist nicht so empathisch, sie sagt nicht, oh Gott, oder so, sondern die würde ganz sachlich und ganz schlicht fragen. Und ich glaube, das wäre in so Katastrophenfällen eigentlich genau das Richtige. Wenn ich es nicht wirklich mit mir selbst ausmachen kann. Erstmal klären, wo geht's lang, wie geht's lang. Und dann vielleicht, ich weiß gar nicht, ob ich beste Freundin, weiß ich nicht.
Ich hoffe. Aber würdest du eine Freundin, weil ich weiß ja, Jochen und du, ihr habt ganz viele enge Freunde, viele von denen tauchen auch regelmäßig in diesem Podcast auf. Wir kennen sie schon alle. Genau, aber würdest du jetzt sagen, Anne und Mike aus Reutlingen sind Familie oder wo ist da für dich der Unterschied vom Gefühl?
Wir haben jetzt Anne und Mike gefragt. Also Jochen, mein Mann ist jetzt 70 geworden, also ich bin 75 und so langsam sollte man sich jetzt mal gucken, was noch geht. Und da muss man ja irgendwie seinen ganzen Kram mal zusammen haben.
Aber wie, was noch geht?
Ja, dass man mal, also wir haben Patientenverfügung.
Ach so.
Aber dass du mal, wenn einer von uns, weiß ich nicht, wenn wir beide einen Autounfall haben und Gemüse sind, was ist dann? Wir haben Mike und Anne gefragt, ob sie sowas wie nennt man das denn dann? Ich habe das Wort jetzt vergessen, sowas wie Vormund sind. Also, dass wir irgendwo angeben, wenn alles ganz blöd läuft, dann sind das die beiden, die das machen. Und das war, also als ich drüber nachgedacht habe, dass ich möchte, dass das in gute Hände kommt. Und wenn man dann an so gute Freunde zuerst eigentlich denkt, aber vielleicht auch, weil man die Restverwandtschaft da nicht mit behelligen
will. Ja, aber also es gibt ja jetzt auch tatsächlich diesen Vorstoß der Ampel. Ich glaube, die haben das 21 in den Koalitionsvertrag geschrieben und im nächsten Jahr, also wenn ihr noch ein Jahr warten könnt damit, dann könnt ihr eine Verantwortungsgemeinschaft bilden.
Ach.
Also ich glaube, das ist auch gerade tatsächlich so ein erster Vorstoß, um dieses Thema Familie ein bisschen aufzuweiten und auch zum Beispiel der guten Freundschaft bis wir bei einem ähnlichen Stellenwert wie der Ehe sind, braucht es noch ein bisschen, aber zumindest sich da so ein bisschen anzunähern und zu sagen, weil gute Freunde zum Beispiel, egal wie nah die dir sind und wenn die dir viel näher sind als deine Eltern, die dürften ja niemals Auskunft über dich bekommen.
Aber das kannst du festlegen.
Das kannst du dann festlegen beim Notar, genau. Das ist, glaube ich, also ich glaube, da gab es auch viel Kritik dran, aber da entwickelt sich halt auch was, wie wir Familie definieren.
Wenn du an die Familie denkst, die du vielleicht mal gründen wirst. Wie sieht die aus? Mutter, Vater, Kind? Zwei Kinder? Adoptiertes Kind?
Ja, also er ist ganz tief drin im Privatleben. Klasse.
Nein, du bist ja noch gar nicht so weit. Du kannst ja mir einfach was vorlügen,
stimmt.
Zum Beispiel.
Ja, das stimmt. Also. Nein, aber das ist natürlich, also du hast natürlich vollkommen recht. Da haben wir auch in der 30er-Folge drüber geredet. Eine eigene starten ist halt auch schon eine krasse Sache. Und dann hast du natürlich auch nochmal wie so einen Reset-Knopf und kannst dir überlegen, was will ich anders machen? Es gibt eine Studie, da wurden über 2000 Menschen zwischen 18 und 70 Jahren befragt. Und du kannst es mal raten, ihr auch, wie viel Prozent haben angegeben, die Werte ihrer Eltern auch an ihre Kinder weitergeben zu wollen? Also im Prinzip so zu werden wie ihre Eltern.
75?
Nicht schlecht, 73.
Ha!
Hast du die auch gelesen?
Nein, aber für jemanden, der aus so einer kaputten Familie kommt, ist das ein
sehr optimistischer Blick. Ja,
ja, und das heißt ja, Familie heißt ja auch, also da ist die Mutter und da ist der Vater. Und natürlich habe ich von meiner Mutter tolle Sachen mitgenommen, dass sie vielleicht nicht so gerne bei einem Mann geblieben ist. Das ist ja, das kann man ja vielleicht auch verstehen. Also, und dafür verurteile ich meine Mutter auch nicht. Und mein Vater wäre gern bei einer Frau geblieben, fand ich auch toll, hat nur nicht funktioniert. Aber was sie dir an Wert und an im guten Sinne Erziehung mitgegeben haben, das heißt ja nicht, ich will so werden wie meine Eltern, aber ich nehme was mit.
Ja.
Und das finde ich spannend.
Und dann ist ja natürlich auch irgendwann im Alter die Frage, also es ist ja irgendwie auch so ein komischer Vertrag mit der Familie, weil du kriegst irgendwas als Kind, wenn du geboren wirst, wonach du gar nicht fragst. Du bist ja gar nicht vertragsfähig. Deine Eltern, deine Familie gibt dir Dinge. Und wenn du erwachsen wirst, und ich glaube jetzt an so einem Punkt bin ich gerade, rede ich auch immer wieder mit Freundinnen und Freunden drüber, fragt man sich, was schulde ich eigentlich meiner Familie, meinen Eltern im Sinne von nicht, dass die irgendwas erwarten, sondern es ist einfach so ein inneres Gefühl. Und ich glaube, das kennen auch gerade dann Kinder von Eltern, die dann irgendwie pflegebedürftig werden, die wirklich Geldprobleme zum Beispiel haben. Und dann ist da, also man war ja, wie gesagt, man hat ja einfach irgendwas bekommen, ob das jetzt viel war oder wenig, du konntest ja gar nicht mitentscheiden. Und dann auf einmal bist du vertragsfähig und bist ein moralisch denkender Mensch. Und dann ist da diese Familie und sie ist ja einfach auch für immer in ihrer Funktion, also auch sich von Familie zu trennen. Wir reden jetzt hier so heiter über Familie, aber auch sich von Familie zu trennen ist ja viel schwieriger, weil selbst wenn du sagst, mein Bruder ist jetzt nicht mehr mein Bruder, das ist ja nicht wie bei einer Freundschaft, die es dann beendet, sondern auch wenn du ihn so nicht mehr bezeichnest, qua Geburt und Gene ist er weiter dein Bruder. Ne? Das ist, ich finde Familie schon ein hochkomplexes Konstrukt und finde es total spannend, dass wir immer wieder, hast du ja wahrscheinlich dann auch gesehen, vor allem jetzt in der vergangenen Zeit, vielleicht weil es doch schon angekündigt war, wir haben immer wieder Mails bekommen mit Rückbezügen zu Familien. Also zum Beispiel hat uns gestern Sabina geschrieben, die irgendwie so eine verrückte Verbindung hat zu diesem Podcast mit ihrer Familie. Sie schreibt nämlich, meine Tochter ist 3 Jahre älter als Mona, meine Mutter 3 Jahre älter als Christine, ja, und mein Enkeltöchterchen ist 3. Und hat dann geschrieben, bei solch einer kosmischen Konstellation habe ich sicher genug Gründe, all eure Themen spannend und interessant zu finden. Fand ich total schön. Und dann eine Mail von Ute, die schreibt, dass unser Podcast sie an ihre Familie erinnert, weil sie sich beim Hören fühlt, als würde sie in einer Küchentisch-Sitzrunde sitzen. Das ist wohl eine Erinnerung an ihre Kindheit, weil die Küche für sie immer ein Ort war, schreibt sie, wo die schönsten Alltagsbesuchsrunden so stattgefunden haben, wo einfach mal die Tante vorbeikam oder irgendein anderes Familienmitglied und dann saß man da zusammen bei einem Kaffeegespräch und das ist so ihre Kindheitsfamilienerinnerung. Hast du auch sowas, wenn du an deine Kindheit denkst, so einen klassischen Familien.
Ich habe gerade mir den Küchentisch vorgestellt, als meine Mutter, das ist auch eine schöne Verbindung, ich habe mir gerade den Küchentisch vorgestellt, als meine Mutter das 3. Mal verheiratet war. Das wäre auch ein schöner Buchtitel. Also in der Küche hat sich immer viel abgespielt. Da haben sich auch Dramen abgespielt, also so ein Drama, dass meine Mutter sich dann doch wieder scheiden lassen wollte und es nicht gemacht hat. Aber auch natürlich Diskussionen. Und ich hatte einen sehr strengen Stiefvater. Und wenn da mal 4 Wochen Hausarrest am Küchentisch ausgesprochen wurde, ich habe natürlich nichts gemacht. Also ich habe, Küche ist ein wichtiger sozialer Raum, glaube ich.
Du hast dein letztes Buch, ne, dein aktuellstes Buch, das heißt ja Die Familien der Anderen. Und darüber bin ich auch so ein bisschen auf dieses Thema gekommen, sich vergleichen, also die eigene Familie mit anderen Familien vergleichen. Ist das was, was du früher viel gemacht hast?
Ich mache das jetzt mit dir, seitdem wir den Podcast machen und du ein bisschen was über deine Familie erzählst. Und wir haben einen Podcast über Väter gemacht.
Auch eine Serie in Zukunft.
Über Väter gemacht und auch über Mütter. Und da ist ganz klar deutlich geworden, dass du anders aufgewachsen bist als ich. Und da schwingt schon so eine, also jetzt nicht, ich bin das Opfer und ich bin die arme Socke, sondern da schwingt schon so ein bisschen, also Wehmut mit oder Traurigkeit, dass ich denke, was wäre eigentlich gewesen, wenn ich in einer sehr intakten Familie aufgewachsen wäre. Und ich glaube mittlerweile, dass das genau richtig war, so wie es passiert ist.
Also, warum?
Ich habe auch einen guten Draht zum lieben Gott, der wird das schon alles richtig gemacht haben. Weil man sich ganz früh mit schwierigen Sachen auseinandersetzen muss. Und weil ich ganz früh kämpfen musste und weil ich ganz früh allein war. Kämpfen ist mir schon viel zu viel. Weil ich mich ganz früh auf mich verlassen musste. Und vielleicht ist das der Rückschluss zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Wenn es mir wirklich richtig schlecht ginge, dass ich das wie früher machen würde, dass ich mit mir mich hinsetzen würde und sagen würde, Christine, was machen wir denn jetzt?
Ganz am Anfang von diesem Buch, also von dem Die Familien der Anderen, kannst du mal einmal sagen, warum du es eigentlich so genannt hast?
Ich lese sehr, sehr gerne Geschichten, in denen es um Beziehungen jeglicher Art geht, also natürlich auch um Familie. Ich glaube, um einfach zu sehen, wie andere mit großen Schwierigkeiten, was ja in beiden Büchern, die wir vorstellen werden, der Fall ist, wie die damit klarkommen, um zu gucken, was kann ich da vielleicht so in der Rückschau noch über mein Leben begreifen. Und ich bin einfach, also ich gucke einfach gerne in das Leben der anderen rein. Also ich würde unglaublich gerne wissen, was Sie in Reihe 8, 4. von rechts.
Sie sind gemeint.
Ich hoffe, es ist ein
du,
Mann.
Wir sind übrigens beim Du.
Ach, wir sind, was du machen würdest. Also wer du bist und was die Herausforderungen in deinem Leben sind, woran du gescheitert bist. Also Neugier auf das Leben der anderen. Und der Titel, das Leben der anderen, war leider schon besetzt. Und dann haben wir die Familien der anderen gemacht, auch weil in dem Buch jede Menge Buchempfehlungen hinten drin sind. Und es sind fast alles im weitesten Sinne Beziehungsromane. Ja, und das Tolle an unserem Podcast, und das ist natürlich nicht abgesprochen, dass du mich zwingst, andere Sachen zu lesen. Also, dass man, ja, ich zwing dich auch. Ja. Manchmal ist es ganz schlimm, manchmal ist es ganz toll.
Und ganz schlimm? Fandest du es jemals ganz schlimm?
Habe ich verdrängt, glaube ich. Also ich mag zum Beispiel überhaupt keine historischen Romane, aber es gibt wunderbar historische. Also du hast mir Florian Illies empfohlen, Der Zauber der Stille, Caspar David Friedrich, vorletztes Jahrhundert. Es gibt ein wunderbares Buch, das heißt Floß der Medusa, wo ein Schiff verunglückt und die sich gegenseitig auf dem Floß dann kannibalisieren, oder wie man das nennt. Tolles Buch, hätte ich nie gelesen, wenn sie mich im literarischen Quartett nicht dazu gezwungen hätten. Also du hilfst mir, diese engen Grenzen, die ich mir manchmal setze bei den Büchern, aufzubrechen. Wäre eine wunderbare Überleitung auf das Buch, was du mir empfohlen hast. Weil es stand vor 2 Jahren auf der Shortlist für, oder letztes Jahr?
Nee, 22.
22, ja. Auf der Shortlist, also unter den 6 besten Büchern, ausgesucht von einer Buchpreisjury. Und ich habe es gesehen und habe Gins gesehen und dachte, ich möchte mich nicht mit anderen Kulturen beschäftigen. Das war mein erster Impuls. Weiß ich nicht, weil es auf der Shortlist noch andere Sachen gab, die ich gut fand. Und dann habe ich gedacht, warten wir doch erstmal, ob es den Buchpreis kriegt.
Hat es leider nicht. Und da muss ich einhaken, dass ich wirklich selten bei einer Buchpreisverleihung so sehr mitgefiebert habe. Wir haben es jetzt auch ein offenes Geheimnis, dass wir jetzt nicht die allergrößten Supporterinnen dieses Buchpreises sind, im Sinne von, dass wir total mitfiebern, was da so passiert. Aber in dem Fall hätte ich es diesem Buch und hätte ich es Fatma einfach so sehr gewünscht und gegönnt, weil, sonst hätte ich es dir auch nicht empfohlen, das für mich das beste Familienbuch ist, was ich bisher gelesen habe, jemals.
Also es steht direkt neben dem, was ich dir empfohlen habe, aber wir können auch gleich zu dem anderen Buch übergehen, weil das ist die Zusammenfassung dessen, was ich über dieses Buch sagen möchte. Es ist schade, dass es nicht den Deutschen Buchpreis bekommen hat, weil ich glaube, dass es dann viel, viel mehr Leute gelesen hätten. Und es ist eine großartige Geschichte und ich bin sehr froh, dass Spiegel Bestseller draufsteht.
Übrigens. So sehen Christines Bücher aus. Ich weiß, also ich glaube, die hinterste Reihe kann es jetzt nicht sehen, aber das ist quasi, wenn man es neben meinem Buch hält, gut, ich habe jetzt die Hardcover-Ausgabe und diejenigen im Podcast können jetzt gar nicht sehen, aber es ist halt einfach so gefühlt doppelt so dick.
Ich wollte jetzt mal richtig ordentlich sein und habe Büroklammern an die Stellen gemacht, wo ich nachher vielleicht was vorlesen will, damit ich es schneller finde. Und okay. Ich mache das so, dass ich, also wenn ein Ausrufezeichen da ist, sind das so Zitate, die ich toll finde und die ich dann entweder für Buchempfehlung oder für unseren Podcast nehme. Und manchmal streiche ich mir vor allen Dingen am Anfang, damit ich Namen oder so wiederfinde. So. Mhm. Und dann sehen Bücher halt so aus. Aber ich meine, was man lieb hat, will man auch anfassen und
will man Büroklammern reinstecken.
So. Jetzt würde Götz Alsmann an der Stelle sagen, sagte die Dame zu Matrosen. Also ich fange an. Chins von Fatma Aydemir. Und Chins, so nennt man im Islam unsichtbare Wesen, die die Welt bevölkern, die einen bedrohen, aber auch beschützen. Chins, so wird es später eine Frau im Roman sagen, Chins sind die Wahrheiten, die greifbar nah sind, die aber dennoch keiner ausspricht, in der Hoffnung, dass sie einen dann in Ruhe lassen, dass sie im Verborgenen bleiben können, die Geheimnisse. Und diese 6 Menschen, um die es in dieser Familiengeschichte geht, haben alle etwas Verborgenes, sie haben alle ein Geheimnis, aber sie haben nie gelernt, das mit den anderen 5 zu teilen oder zumindest mit einem von den 5. Sie haben ihnen nie genug vertraut. Es ist eine Familie, 6 Menschen, 6 Kapitel und eines so intensiver wie das andere. Und das hat mich an diesem Buch so fasziniert. Man liest und dann ist man bei dieser einen Person, bei dem einen Kind und dann kommt das Nächste und dann denkt man, nee, will ich jetzt, ich möchte gerne weiterlesen, wie es mit Ümit weitergeht, geht aber nicht weiter. Und man liest eine Seite von den anderen und man ist sofort wieder drin. Und ich finde, das ist ein echtes literarisches Kunststück, was ihr da gelungen ist, dass sie die Spannung über die ganzen 300 irgendwas Seiten hält. Also es beginnt mit Hüseyin, dem Familienvater, der in den 70er Jahren als türkischer Gastarbeiter nach Deutschland kommt. Und irgendwann holt er Frau und Kinder nach. Und dieser Hüseyin ist in sich gekehrt, er ist nach außen streng. Er weiß nicht so richtig, wie er Liebe zeigen soll, weder seiner Frau noch seinen Kindern. Er geht nach vielen Jahren in den vorzeitigen Ruhestand. Er kauft dann vom Ersparten eine Eigentumswohnung in Istanbul. Und das ist der Traum, von dem er eigentlich ein Leben lang träumt, aber sich am Ende seines Lebens erfüllt, dass er da mit seiner Frau nach Istanbul fährt und sie endlich das machen können, ohne Kinder, was sie schon immer wollen, obwohl auch Kinderzimmer in dieser Wohnung sind. Ein neues Leben im Alten, und das wird nicht funktionieren, denn er stirbt am Tag des Einzugs an einem Herzinfarkt. Und jetzt zögere ich gerade, weil ich finde schon, dass man das erzählen muss, oder?
Ja, ich glaube auch, ja.
So.
Weil eigentlich darauf baut sich ja die komplette Geschichte, die dann kommt, auf.
Denn zu seiner Beerdigung kommen seine Frau und die Kinder aus Deutschland. Der Jüngste in dieser Familie von 4 Kindern ist Ümit. Er ist 15 Jahre alt, er ist noch sehr scheu und er ist sehr unsicher. Und er spielt Fußball und er verliebt sich in einen Mitspieler. Und als die anderen das mitkriegen, wird er elendiglich gemobbt. Und dann schickt ihn der Schuldirektor in eine Therapie, in eine Konversionstherapie. Das heißt, dieser Arzt versucht ihm zu sagen, dass noch nicht alles verloren ist, dass man das doch schon noch reparieren kann und dass er irgendwann eine Frau lieben wird und dass es nur so eine Episode in seinem Leben ist. Und das ist so genial beschrieben und es ist gleichzeitig so unglaublich schmerzhaft beschrieben, also dass man da wirklich sehr, sehr, sehr nah dran ist und eigentlich diesen Kleinen, der eigentlich kein Kleiner mehr ist, auch beschützen möchte. Und irgendwann vertraut er dann in Istanbul seiner Schwester Peri, das ist die zweitjüngste, dieses Geheimnis an. Und sie hat auch ein Geheimnis. Sie hat als Einzige in der Familie studiert, das ist nicht das Geheimnis, aber sie ist eigentlich die Einzige, die sich zumindest von dem gelöst hat, was die Familie so vorgegeben hat. Sie hat nämlich studiert, sie hat das Abitur gemacht und ist von zu Hause weg. Und sie hat ein Geheimnis, an dem sie fast zugrunde geht und das teilt sie irgendwann mit Ümit. Jetzt fehlt noch Sefta, die älteste Schwester, die keinen Schulabschluss hat, von den Eltern mit 18 mehr oder weniger zwangsverheiratet wurde und die sich später gegen alle Widerstände durchgesetzt hat. Von der Analphabetin zur Unternehmerin aufsteigt, sie hat 2 Kinder, zieht die dann irgendwann alleine groß. Und sie kann ihrer Mutter nicht verzeihen, was die Mutter ihr angetan hat. Aber was die Mutter ihr angetan hat, das muss man einfach selbst lesen. Diese Sefta verpasst den Flug und sie kommt zu spät zur Beerdigung. Was eine Katastrophe ist, sowohl für die Mutter als auch für diese älteste Tochter. Genauso wie der älteste Bruder Hakan, der ist Gebrauchtwarenhändler und der düst mit seinem Auto, weil er auch den Flug verpasst, von Deutschland in 33 Stunden nach Istanbul. Der ist der Älteste und der ist nicht so geworden, wie die Eltern sich das vorgestellt haben. Und er weiß das und er leidet. Aber er zeigt das so gut wie nie. Und zum Schluss kommen noch Emine, die Ehefrau und die Mutter, auch sie mit einem Geheimnis, das ihr Leben bestimmt und das, ohne dass sie es weiß, auf die anderen Kinder, die nichts davon wissen, abfärbt. Also Familientreffen zur Beerdigung. Und was sie alle eint, ist die große Sehnsucht nach Liebe und nach Anerkennung. Die Kinder wollen diese Anerkennung von der Mutter und die Mutter will sie von ihren Kindern. Und es gibt in diesem Buch wahnsinnig gute Streitgespräche, finde ich. Und manchmal habe ich mir gewünscht, ich hätte mit meiner Mutter auch so streiten können, weil das ist wirklich heftig. Und trotzdem nehmen die sich, also gibt es so eine kleine Geste der Versöhnung oder so. Also in dem Buch geht es um 6 Menschen, die einander fremd sind und doch versuchen, sich nah zu sein. Und das müssen sie, denn schließlich sind sie miteinander verwandt, auch wenn sie grundverschieden sind. Und es ist die große Frage, ob man mit den Menschen, mit denen man verwandt ist, auch befreundet wäre. Und vielleicht, das ist das Ende, sind sie alle beherrscht von ihrem ganz individuellen Djinn, der verhindert, dass sie sich zeigen können, so wie sie sind, dass sie sich trauen mit all ihren Schwächen und mit all ihren Stärken. Ein wirklich beeindruckendes Buch, absolut empfehlenswert. Und ich konnte erst mal die Tage danach nichts anderes mehr lesen.
Kann ich mir vorstellen.
Weil das ist sehr, sehr intensiv. Es ist trotzdem, wenn man das in dem Zusammenhang überhaupt sagen kann, ein unterhaltendes Buch. Es ist unglaublich, kann man das sagen, dass es spannend ist? Weil das Ende ist oberdramatisch. Also ich weiß ja jetzt, wie es ausgeht.
Ich auch.
Wo ich so denke, wenn man das jetzt erzählen würde, das glaubt dir kein Mensch. Dann würde man sagen, wie, so? Und es ist so stimmig, aber es ist ja toll.
Was sie halt wirklich richtig, richtig gut macht, finde ich, ist, dass sie für jede Person aus dieser Familie eine ganz, ganz eigene
Sprache
Art hat zu schreiben.
Genau.
Und ich habe da mit ihr drüber gesprochen. Sie war zu Gast in ein Self Stories, als das rauskam. Und sie hat wirklich mir genau erklärt, welche Person auch einfacher für sie war. Also Fatma ist, ich glaube, ein bisschen älter als ich. Das heißt, sie ist ungefähr, also das Buch spielt in den 90ern. Das habe ich auch sehr lange beim Lesen nicht bemerkt. Aber irgendwann kommt es raus, es spielt in den 90ern. Und sie war in der Zeit ungefähr so alt wie Ümit, der jüngste Sohn. Das heißt, Hüseyin ist so, also ist so ein bisschen ungefähr die Geschichte ihres Großvaters, der auch in den 70ern nach Deutschland gekommen ist mit seiner Frau zum Arbeiten. Und dann sind ihr, hat sie gesagt, diese Personen, die ihr natürlich näher sind, nämlich Ümit und Peri, die beiden Jüngeren, sehr viel leichter gefallen als zum Beispiel Hakan oder Hüseyin, der Vater, von dem sie sagt, den hat sie auch so vage lassen müssen im Buch, weil wenn man Menschen aus dieser Generation, aus dieser ersten Einwanderergeneration fragt, wie war das herzukommen, erzähl mir aus deiner Vergangenheit, dann bleiben da immer Lücken, weil das Menschen sind, die auch Traumata gar nicht aufgearbeitet haben, die gelernt haben, den Schmerz irgendwie so in sich reinzufressen, auch aus dieser Zeit, aus dieser Phase auch, in der sie in ein neues Land kommen und irgendwie ankommen müssen. Und das hat sie ganz toll erzählt und das merkt man ganz doll beim Lesen, dass sie so richtig sich in diese Figuren so reingearbeitet hat.
Ich habe ein Interview mit ihr gesehen, was sicherlich nicht so nah dran war, wie du das warst. Aber sie hat gesagt, dass sie zuerst die Figur des Vaters hatte, aber das sollte gar keine Familiengeschichte werden. Und dann war der da. Und plötzlich hat sie gemerkt, welche Intensität diese Figur hat. Und dann hat sie die anderen drumherum gebaut und sie hat gesagt, und das kann ich gut verstehen, dass sie ganz lange Pausen gemacht hat zwischen den einzelnen Kapiteln und den einzelnen Familienmitgliedern. Und nur so konnte es auch gelingen, dass sie für jeden Bruder, für jede Schwester eine ganz, ganz eigene Sprache hatte. Und am Schluss, das sind also im besten Sinne herzzerreißende Szenen, also so ein toller Einblick, was es bedeutet, in so einer Familie aufzuwachsen.
Wusstest du vor dem Lesen, was ein Djinn ist?
Nein, also sonst hätte ich ja das Buch gelesen, gleich als es rausgekommen ist. Nein, ich habe nachgeguckt.
Weil das Witzige ist, ich wusste es sofort und habe deswegen mich ganz doll darauf gefreut, es zu lesen, weil ich quasi auch mit diesem Bild des Djinns aufgewachsen bin und da auch ganz viel mit ihr drüber geredet habe, weil in Marokko, also es ist nicht nur im Islam ein kulturelles und Ding und so eine Glaubensfrage, diese Djinns, hat Fatma mir dann auch erklärt, das ist wohl auch in anderen Kulturen historisch eine Erklärung gewesen für alles, was man sich nicht erklären kann, dann war das eben der Djinn. In Marokko ist es so, dass der Djinn lauert an Orten, wo man ihn jetzt nicht sofort erwarten würde, nämlich zum Beispiel in einem Ausguss in der Küche und der kommt dann raus, wenn man heißes Wasser draufkippt. Also keine marokkanische Frau, würde ich jetzt mal sagen, also in einer bestimmten Generation. Ich glaube, das ändert sich jetzt, aber so im Alter meiner Oma auf jeden Fall, aber auch so die Hausmädchen oder so, die in meiner Familie dann da gearbeitet haben. Wenn du da heißes Wasser in den Auskuss gibst, dann wird geschrien, also wirklich, das geht gar nicht, dann kommt der Gin. Und wenn man das mal beobachtet, wenn ihr mal in Marokko seid, setzt euch irgendwo mal hin, wo eine Straße ist und hier vor euch ist ein Gulli. Ihr werdet keinen Menschen, erst recht, also ich glaube wirklich, das ist häufig ein weibliches Ding, irgendwie diese Glaubensfrage, werdet niemanden sehen, der über diesen Gulli läuft, weil der Gin sitzt auch im Gulli. Und Fatma wir haben uns total gefreut, dass wir das beide so kennen, weil irgendwie hat das anscheinend immer was mit Wasser zu tun. Bei ihr in der Familie ist es zum Beispiel niemals Wasser aus dem Fenster kippen, dann kommt der Gin. Und der Gin ist immer unter der Erde, also irgendwie ist es Wasser und unter der Erde.
Aber dann habe ich das nicht ganz richtig verstanden. Ich habe es so verstanden, dass er nicht nur böse ist.
Nee, ist er auch nicht, okay. Aber ich habe ihn immer nur böse kennengelernt und durch dieses Buch und durch Fatma habe ich kennengelernt, es gibt auch, also es ist auch so ein bisschen sowas grundsätzlich Übernatürliches und was hier natürlich die ganz große Metaebene ist, deswegen ist es halt auch so genial, dass das Buch Djinns heißt, dass man bei denen in der Familie ja auch den Djinn nicht beim Namen nennen darf, das heißt, es ist was Unausgesprochenes. Und der steht natürlich dann sinnbildlich für diese ganzen unausgesprochenen Geheimnisse, die jede Person aus dieser Familie hat. Auf der inhaltlichen Ebene und auch auf allen Ebenen darüber, finde ich, ist das so genial. Und es freut mich wirklich richtig doll, dass du es auch magst,
ja,
und vielleicht
Buch.
Auch oft weiterempfiehlst. Wir haben ja ein paar Leute hier sitzen und zuhören vielleicht. Also das Buch ist echt eins, das wird man nicht bereuen, glaube ich, zu lesen.
Ja, und ich denke immer, wenn man so ein Buch, wie wir das jetzt machen, mit Herzblut empfiehlt, ich sehe mich dann so um die Uhrzeit auf der Couch liegen oder im Sessel sitzen und so in die Nacht reinlesen. Und ich finde, ein Tag hört so schön auf oder eine Nacht beginnt so schön, wenn man ein gutes Buch hat. Und wenn man dann das ja nicht an einem Abend schafft und dann am nächsten Morgen weiß, heute Abend kann ich mich wieder in den Sessel setzen. Und ich denke immer, das würde ich so gerne vermitteln, auch mit dem Podcast, den wir hier machen, was für ein stilles, leises Glück das sein kann, wenn man Lust hat zu lesen, was immer voraussetzt, dass man das richtige Buch erwischt.
Ja, dafür sind wir da. Und ich habe, also das unterschreibe ich natürlich alles zu 100% so, das kann man schöner kaum sagen. Und das ist natürlich auch ein Grund, weshalb du seit Jahren mit Büchern hausieren gehst und rausgehst, weil du das so schön rüberbringen kannst. Mit diesem Buch, was du mir empfohlen hast, hast du mir, sagen wir mal so, sehr viele Stunden
auf
dem Sofa beschert.
Aber ich habe es dir vor Weihnachten, um das mal in aller Form zu sagen. Weil ich will, das würde ich mich nie trauen, das Ding hat... Das hat, ist ja fast Thomas Mann Zauberberg.
Es hat 720 Seiten, Christina. So. Also ja, das hättest du jetzt nicht sagen brauchen, dass du es mir schon vor Weihnachten empfohlen hast.
Ich habe
es nämlich
sagen,
vergangene Woche gelesen. Und es hat meine Woche, sagen wir mal so, ein bisschen, es hat Dynamik in meine Woche gebracht. Weil ich mit diesen 720 Seiten da saß und wirklich in jeder Lücke, die ich finden konnte, in den Tagen immer wieder zu diesem Buch gehechtet bin, gesprungen bin und es gelesen habe. Und was das mit meiner Laune gemacht hat, das sage ich gleich. Erstmal finde ich es tatsächlich gar nicht so einfach, dieses Buch jetzt nach Djinns zu besprechen, weil es eine so andere Familiengeschichte ist.
Darf ich sofort einhaken? Bitte. Es ist wie Djinns, nur es ist lustig.
Du hast tatsächlich total recht, weil jetzt wäre das Aber gekommen. Es ist sehr anders und doch, wie du sagst, ähnlich und vergleichbar. In jedem Fall ist es jetzt hier und es geht um das Buch Der größte Spaß, den wir je hatten, von der Amerikanerin Claire Lombardo. Die ist Mitte 30, war vor dem Schreiben Sozialarbeiterin und PR-Agentin für ein Unternehmen, das Holzblasinstrumente hergestellt hat.
Und das spielt
hat.
In einem Buch dann eine Rolle, was ich sehr schön finde.
Ich habe mir das vorgestellt. Claire Lombardo am Apparat, was kann ich für Sie tun? Ja, die sechskantige Blockflöte mit dem ergonomischen Klappschutz, Mundschutz, die vertrete ich. finde es sehr special. Sie ist in Oak Park aufgewachsen, einem sehr bürgerlichen Vorort von Chicago. Und den kennt man nach dem Lesen, denn genau da spielt auch dieses Buch hier. Ihr erstes, das in Amerika und auch in Großbritannien, glaube ich, direkt auf die Bestsellerliste eingestiegen ist, ist jetzt dann noch im selben Jahr, also 2019, auch bei uns erschienen. Was ja auch selten ist, dass es dann so schnell geht mit der Übersetzung. Und es ist auch hier ein Bestseller geworden, was ich gar nicht so selbstverständlich finde, weil es in diesem Buch um was geht, das es schwer hat in der deutschen Literaturwelt. Es geht nämlich um, ja, es geht um eine, ich will nicht sagen heile Familie, ich möchte auch nicht sagen eine glückliche Familie, aber es geht um eine intakte Familie.
Zwei Teile von der Familie sind relativ intakt.
Ja,
also
aber es ist
Vater, Mutter und ansonsten Chaos.
Es ist ansonsten Chaos, aber es ist, deswegen habe ich bei Heile und Glückliche so ein bisschen gezuckt, aber es ist eine Familie, die über Jahrzehnte standfest ist, die ungebrochen ist und obwohl sie Chaos hat und viele Dramen und viele Krisen und viele Streitigkeiten, ist sie im Kern liebevoll und unzerrüttet und ja, dieser Kern sind die
Marilyn
zwei Teile, die du gerade angesprochen hast, nämlich David und Marilyn, die Eltern. Die beiden haben sich in den 70er Jahren im Studium kennengelernt, eigentlich durch eine Verwechslung, weil Marilyn im zweiten Semester bei einem Lehrstuhlassistenten antanzen wollte und sich über ihre Note beschweren wollte, die sie bekommen hat für ein Seminar und dann minutenlang nicht gemerkt hat, dass sie da den falschen zur Schnecke macht, nämlich David, der zu der Zeit selbst noch Medizin studiert hat und vollkommen überrumpelt war von dieser Frau, die da jetzt steht und fuchsteufelswild ist und da auf ihn einredet. Das Ganze klärt sich dann auf und aus dieser ersten Begegnung erwächst eine Beziehung, an deren Höhepunkt David als längst erwachsener Mann dann diesen Satz sagt, der vorne auf dem Cover gelandet ist, nämlich diese Ehe war der größte Spaß, den wir je hatten. Und da musste ich ganz kurz absetzen, weil ich so gedacht habe, am Ende meines Lebens, ich möchte genau diesen Satz auch über meine Ehe sagen können, weil das ist in meinem romantischen Denken so ein bisschen Life-Goal verdächtig, sagen zu können, diese Ehe war der größte Spaß, den wir hier hatten. Wie grandios ist das bitte? Und das merkt man beim Lesen ganz schnell, dass es absolut richtig ist, was er da sagt, weil die beiden ein sehr, sehr inniges Paar sind, sehr leidenschaftlich. Erotik und Sex spielen von Anfang an eine riesige Rolle für die beiden. Sie sind praktisch ab Minute eins verrückt nacheinander, verstehen sich auch ganz schnell ohne Worte, also haben so eine eigene Sprache, die immer wieder auch ganz gut beschrieben wird. Und das ändert sich auch nicht, als sich bei ihnen was ändert, nämlich als sie Kinder bekommen. Und jetzt kommen wir zum Chaos-Teil der Familie. Ich gehe diese Kinder ganz schnell durch. Es sind vier Töchter, angefangen bei Wendy, die ganz früh ihren Mann verloren hat und seitdem ein Leben lebt zwischen viel Geld, viel Alkohol und viel Sex. Dann Violet, die zweitälteste, eine ehemals erfolgreiche Karrierefrau, würde ich sagen, die zu einer recht engstirnigen Klischee-Übermutter in Vollzeit mutiert ist. Und das sage ich so böse, weil sie wirklich eine der unsympathischeren Figuren in diesem Buch ist. Auch, glaube ich, sehr bewusst. Dann Liza, eine der jüngsten Professorinnen des Landes, die in einer sehr labilen Beziehung steckt, schwanger wird und nicht weiß, ob sie das will. Also dieses Schwangerwerden und auch das Kind dann. Und dann noch Grace, das Nesthäkchen, das auch immer genauso behandelt wurde und sich nach ihrem Auszug von zu Hause in einer großen, großen Lüge verstrickt, wo sie so schnell nicht wieder rauskommt. So, und diese nicht ganz einfachen Konstrukte lernen wir nach und nach kennen. Die Autorin erzählt diese Geschichte über all diese Personen über vier Jahrzehnte, nicht nur aus sechs Perspektiven, also Eltern und vier Töchter, sondern aus sieben, weil dann kommt auch noch Jonah dazu, der verheimlichte Sohn von Violet, der zweitältesten Tochter, der plötzlich wieder auftaucht. Das heißt, Marilyn und David wussten jahrelang nicht, dass sie noch ein Enkelkind haben. Und plötzlich steht da ein Teenager und sagt so, hier bin ich. Und bringt dieses Familiengleichgewicht, das eh schon durch die Probleme der Töchter völlig durcheinander ist, noch mal mehr durcheinander und ist wie noch mal so ein Knoten im Netz dieser Familie, den jetzt alle zusammen versuchen müssen aufzudröseln. Und genau dabei beobachten wir sie, springen wild durch die verschiedenen Biografien aus der Vergangenheit in die Gegenwart wieder zurück. Wir merken, dass diese Familie, so kitschig es klingt, durch die Liebe zusammengehalten wird, vor allem durch die Liebe der Eltern. Und ich kann nichts anderes sagen als, fand ich scheiße. Fand ich richtig gut. Fand ich wirklich richtig gut. Es hat mega viel Spaß gemacht, vor allem, weil eben alle vier Töchter die ganze Zeit den Eltern hinterherjagen im Sinne von, Mist, die sind unser Vorbild, was Beziehungen angeht. Und die sind wirklich ganz, ganz süß miteinander. Und diese vier Töchter, die kommen da einfach in ihrem Kuddelmuddelleben nicht dran und sehen immer dieses scheinbar perfekte Eheleben.
Das scheinbar finde ich ganz wichtig an der Stelle, weil es ist eben nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen. Da kommt noch eine andere Frau irgendwann dazwischen. Und als sie erstmal sind, die zwei ältesten Töchter kommen ganz kurz hintereinander. Und das ist schon, also so wie sie das beschreibt, also bringt es die an den Rand der Erschöpfung alle. Und dann kommt die dritte Tochter und dann kommt nochmal eine Nachzüglerin. Und dazwischen verlieren die sich auch. Und das finde ich so.
Ja, aber nie so ganz.
Nie so ganz.
Nie so ganz.
Das ist so, dann ist man ein halbes Jahr, schlafen die auch nicht miteinander. Und sie fragt sich, was ist eigentlich hier, warum mache ich das? Und dann gibt es so wunderbare Sätze wie diesen, sie machen einander glücklich. Nicht immer im gleichen Umfang und nicht immer zur gleichen Zeit. Und das finde ich, das ist ein schönes, wie soll ich denn sagen, das ist ein schönes Angebot für eine Ehe. Dass es ja nicht immer alle zur gleichen Zeit wegen der gleichen Sache glücklich sein müssen. Und dazu passt eine energiesparende Arbeitsteilung in der Ehe. Ein Partner wälzt alle Probleme, damit der andere durchschlafen kann.
Und das trifft es bei denen total.
Ja, das ist... Ne?
Also, aber trotzdem finde ich, und deswegen habe ich auch dieses Buch so super gerne gelesen, weil man das wirklich selten liest. Also ich fand es schön, so ein Beispiel mal zu haben von so einer Ehe. Und klar, die haben sich über die Jahre das war nicht eine glatte Linie, sondern es gab große Hochs, viele große Hochs, aber natürlich dann auch Tiefs, bei denen es auch anders hätte ausgehen können. Und dann auch zu sehen, was kleine Entscheidungen für eine Ehe bedeuten können, wenn man sich für oder gegen etwas entscheidet, was man tut oder nicht tut, ohne hier zu viel zu verraten. Ich finde, es ist eine recht amerikanische Geschichte. Also
ist der perfekte Spielfilm.
Es wird sehr viel Thanksgiving gefeiert in diesem Buch. Und es ist so ein bisschen Daily Soap, so ein bisschen Pretty Little Lies Feeling. Also man setzt sich hin, man liest das durch. Ja, es sind 720 Seiten. Und ich glaube, es hätte auch mit 500 funktioniert.
Glaube ich auch.
Muss, glaube ich, nicht diese 720 haben, aber sie macht das super und ich habe in einem Interview mit ihr gelesen, wie sie das konzipiert hat, weil das ja wirklich immer so ganz kleine, also 7 Perspektiven und dann ganz viele kleine Bausteine sind. Und sie hat gesagt, sie glaubt, dass während ihrer Schreibphase sie den Post-it-Markt, den amerikanischen, hochgehalten hat. Und hatte auch, zu dem Artikel gab es so ein Bild, eine Wand voller Post-its und sie hatte für jede Person eine Farbe und für jede Szene ein Post-it. Das heißt, sie hat ihr komplettes Buch an einer ganzen Zimmerwand aufgebaut mit Post-its und konnte so dann immer sehen, Grace, wenig blau, jetzt müsste mal wieder Grace im Buch auftauchen. Die und die hat viel Stage-Time gerade, jetzt könnte ich mal wieder eine Szene. Das fand ich hochspannend, weil anders kannst du das, glaube ich, auch nicht schreiben.
So und sie lehrt kreatives Schreiben, also an der Uni oder so, also das ist schon, die weiß schon auch wirklich, wie es geht. Ich freue mich sehr auf den Sommer, denn dann kommt, das ist ihr Debütroman, da kommt ihr zweites Buch.
Im August, ne? Hab ich
gesehen. Im August, genau. Und es kommt zeitgleich, das finde ich schön. Also man kann es auch auf Englisch lesen. Und das ist, Englisch lesen ist überhaupt nicht so schwer. Man denkt immer, man müsste alle Worte übersetzen. Das begreift man, während man es liest. Wollte ich nur mal kurz
das Plädoyer. Ich halte ja immer ein Plädoyer für englische Hörbücher, weil man da so ein bisschen, also wie englische Serien im Original gucken. Man braucht ein bisschen, um reinzukommen, aber ich glaube, das hilft auch total, um die Sprache so ein bisschen zu verinnerlichen, wenn man es halt viel hört. Und hinterher ist man fertig und hat so ein bisschen vergessen, dass man es auf Englisch gehört hat, weiß natürlich wahrscheinlich nicht so viel, wie man es auf Deutsch gelesen hätte und hier und da schweife ich dann auch schneller mal ab. Aber man kann hinterher sagen, ich habe ein Hörbuch auf Englisch gehört und das ist ja auch viel wert, wie wir wissen. Angeben in der Buchwelt ist genau. immer viel wert.
Ich habe mich gefragt, Mona, als ich dieses Buch gelesen habe, ob sich, als du es gelesen hast oder jetzt, im Moment deine Einstellung zur Familie zu Kindern verschoben hat. Nicht in die Richtung...
Sie lässt nicht locker mit den Kindern, ne? Merkt ihr das?
Nicht in die Richtung, sie will keine, sondern in Richtung, es wird ganz schön wild, es wird ganz schön schwierig, vielleicht auch traurig, aber auf jeden Fall ein großes Glück und vielleicht der größte Spaß, den man haben kann.
Ich glaube, ich halte so sehr an dieser Ehe von den beiden fest und bin so begeistert davon, weil ich finde, das ist ein super Beispiel auch für eine junge Person zu sehen, dass auch so eine Beziehung, weil auch das ist ja natürlich eine Angst oder eine Sorge oder kann eine Sorge sein, wenn man Kinder bekommt, dass man so denkt, ja, was ist dann mit meiner Beziehung? Und bisher kreist man doch immer nur um uns und jetzt kommen noch andere Wesen dazu. Also ich glaube schon, dass das viele Menschen haben, die Kinder bekommen und sagen, aber nicht, dass wir uns ganz vergessen. Und die beiden tun das halt nicht. Also sie haben sich wegen Dingen haben sie sich ein bisschen aus den Augen verloren, aber die Kinder waren es nie, sondern die waren immer ein Team. Und man sieht das dann ja aus den Augen der Kinder auch, dieser vier Töchter und auch dieser Jonah kommt ja wie eine externe Person hinzu und guckt auf diese ganze Familie von außen. Und es ist mit sehr, sehr viel Liebe beschrieben und deswegen glaube ich, macht es eher Mut, weil unterm Strich, ohne jetzt zu verraten, wie das Buch ausgeht, aber wenn ich sage, es ist eine amerikanische Geschichte und sie feiern viel Thanksgiving und im letzten Kapitel wird auch Thanksgiving gefeiert, dann weiß man
aber
vielleicht...
Aber es kracht auch ordentlich, ne? Meine Güte.
Es kracht auch ordentlich, aber also man geht nicht niedergeschmettert aus diesem Buch raus und denkt sich, diese Familie, die Arme...
Kein bisschen.
Genau. So, also ich bin da mit sehr viel positiven Gefühlen rausgegangen und um dir deine Frage klar zu beantworten, sollte ich Kinder vor diesem Buch gewollt haben, würde ich sie danach nicht mehr wollen. Natürlich.
Eine Frage, zwei Seiten.
Die Frage, die wir hier heute besprechen in unserer Rubrik, die kommt von Sebo, der wahrscheinlich Sebastian heißt, aber er hat mit Sebo unterschrieben, deswegen heißt er jetzt hier auch so bei uns und passt sehr gut in diese Woche, weil ja Buchmesse ist in Leipzig. Möchtest du vorlesen, was er wissen will?
Genau, liebe Christine, liebe Mona, ich habe euren Podcast entdeckt, weil ich zur Kategorie der Menschen gehöre, die sich schon immer viel mit Büchern und Literatur beschäftigen, aber gleichzeitig seit Jahren schon sagen, dass sie endlich wieder mehr lesen möchten. Zu viel los und zu wenig Zeit sind da natürlich die Klassiker-Ausreden. Aber bei mir kommt noch hinzu, dass ich schnell überfordert bin, was die schiere Menge an Büchern angeht, die auf den Markt kommen. Aus diesem Grund ist euer Podcast mit euren All-Time-Favoriten einerseits Gold wert. Andererseits habe ich auch den Drang in mir, Aktuelles zu lesen, also neue Bücher, die gerade erschienen sind, um mitreden zu können. Deshalb würde mich interessieren, wie ihr privat, Ausrufezeichen, dazu steht. Bei der Buchauswahl eher aktuell bleiben oder erst recht Backlist, so wie hier auch in eurem Podcast.
Sollen wir einmal Backlist erklären? Weil ich weiß nicht, ob Backlist allen ein Begriff ist und so dieses generell, wie es im Buchmarkt so funktioniert. Weil es, oder fangen wir bei der Backlist an, Backlist sind im Prinzip alle Titel, die noch verfügbar sind. Also wirklich unsere Range, in der wir uns bewegen in diesem Podcast. Und Backlist ist nicht das aktuelle Programm von Verlagen. Also es gibt in jedem Jahr ein Frühjahrsprogramm. Das geht so von Januar bis in den Sommer und ein Herbstprogramm, das geht dann von Sommer bis in den Dezember. Und jetzt gerade stecken wir im Frühjahrsprogramm 24. Das heißt, alle Bücher, die jetzt im Frühjahr 24 erscheinen, sind nicht Backlist, aber auch das, was im Herbst erschienen ist, ist dann schon Backlist. Und wir haben uns ja hier zum Beispiel im Podcast dafür entschieden, uns nicht nur auf Neuerscheinungen zu konzentrieren, sondern auch nach hinten zu gucken. Und die Frage, wenn ich sie jetzt richtig verstanden habe, von Sebo lautet, wie könnte eine Strategie sein, da privat vorzugehen? Ist es smarter, einfach sich bei den Neuerscheinungen aufzuhalten, wenn man weiß, man kann jetzt nicht 12 Bücher im Monat lesen, oder eher zurückgucken? Was würdest du sagen?
Also ich würde sagen, in eine Buchhandlung gehen.
Immer gut.
Und dann, ja.
Das sind alles Buchhändlerinnen und Buchhändler hier.
Nein, weil ich wirklich glaube, dass Buchhändler, die, weiß ich nicht, die Leuchttürme im Meer der Neuerscheinung sind. Und ich würde in eine Buchhandlung, und wenn ein Buchhändler, eine Buchhändlerin erstmal begriffen hat, was ihr lesen wollt oder in welche Richtung, nur historische Romane zum Beispiel oder nur Science Fiction oder so, dann sind die einfach tolle Ratgeber. Aber auch deshalb in eine Buchhandlung, weil man da stehen kann und Bücher aufschlagen kann und reinlesen kann, weil man mal die ersten drei Seiten liest und gleich feststellen kann, ob einen die Geschichte reinzieht. Und dann schlägt man es in der Mitte nochmal auf und guckt. Also ich glaube nicht, dass ich allein so ein Gespür dafür habe, was mich dann hinzieht zu einem Buch. Und dann würde ich wirklich, es hört sich jetzt so doof an, aber ich würde wirklich, wenn ich eher ältere Bücher mag, auch unseren Podcast ab und zu hören, weil wir ja nicht
Das wäre auch mein Haupttipp an dich, Sebo, so, aber mach da ja
also,
schon.
Also auf jeden Fall Buchhandlung. Ich würde mich ehrlich gesagt nicht an der Bestsellerliste orientieren, aber das ist nur...
Hast du das Raunen gehört?
Ja, also das ist nur mein Tipp, weil also ich empfehle zum Beispiel für WDR 2 oder 5 oder die Sternkolumne nie Bestseller, weil ich so denke, Leute, das steht schon da. Ich bin eher so das Trüffelschwein und denke, ich finde doch schon noch was, ja, was da nicht steht. Aber das ist ich finde das eine spannende Frage, weil ich glaube, wir können die auch gar nicht gescheit beantworten, weil wir so viel lesen müssen.
Ja, also wenn
oder?
Wenn ich jetzt ihm irgendwie was raten würde, würde ich sagen, vielleicht sich erstmal fragen, was ist mein Ziel mit dem Lesen? Möchte ich A, Teil der Buchwelt sein, die gerade auch
können.
Diskutiert über Titel? Möchte ich Hypes mitbekommen? Möchte ich zeitgeistige Themen in Büchern wiederfinden, dann würde ich dir sagen, guck, was neu rauskommt. Dann hast du natürlich auch immer noch ein bisschen eine Einschränkung. Also es kann ja auch total überfordern, sagt er ja auch. Es gibt so viele Bücher auch, ne, wenn ich auf der Buchmesse unterwegs bin, hörst du ja auch schon oft, das erschlägt einen total. Und das sind ja dann oft nur die aktuelleren Bücher. Da sind nicht nur die vom aktuellen Programm, sondern auch noch vom letzten.
Mich erschlagen schon die Bücher, die neben meinem Schreibtisch stehen. Also die neue, der Schreibtisch ist ungefähr so hoch und er ist in so einer Viererreihe. Sie die ganzen neu erscheint, das geht dann bis hier hoch. Und das sind jetzt schon Bücher vom August oder September dabei, wo ich auch denke, Leute,
aber
ihr
auch
macht
da
einen großen Fehler, weil die lese ich nie. Weil bis dahin kommen andere. Ja.
Aber das ist natürlich jetzt auch bei uns super special, wenn man jetzt wirklich in seiner Freizeit liest. Ne?
Ja,
dann gibt es halt entweder das, ich will mitreden, ich möchte mich auskennen, und dann ist natürlich Bestsellerliste kann natürlich auch ein Anlaufpunkt sein, weil da sind ja die Bücher, die anscheinend viele andere schon gut fanden, kann ja auch sein, dass das dann passt. Oder möchte ich Geschichten finden, die jetzt zu meiner Lebenssituation gerade am allerbesten passen, dann würde ich sagen, weite deinen Blick ein bisschen und guck,
und
was es sonst noch gibt.
Frag
Buchhändler und Buchhändler und geh irgendwie in die Recherche. Ich sage ja auch immer, online Bücher finden und im echten Leben kaufen. Und was natürlich ein großer Vorteil ist bei Backlist-Titeln, wenn man aufs Geld schaut, also so ein Buch hier kostet 24 Euro. Das ist eine Menge. Und du hast es jetzt schon als Taschenbuch, ne? Also es gibt gerade Backlist-Bücher, wenn man ein bisschen wartet, gibt es sie gebraucht, gibt es sie als Taschenbuch. Und das ist natürlich auch noch ein Aspekt, vielleicht ein bisschen zu warten und zu sagen, ich schaue mich noch ein bisschen um. Insgesamt finde ich es gut, und deswegen machen wir das ja hier auch so, dass Bücher auch ein bisschen länger leben. Ich finde den Buchmarkt sehr kurzlebig dafür, dass Bücher ein so langlebiges Produkt sind. Weil als Autorin, und das weißt du ja auch, man verdient an einem Buch, oder den größte, verdienen ist ja eh schon, ein Buch erlebt seine Hochphase, egal wie hoch sie auch sein mag, im ersten Jahr nach Erscheinen. Und danach plätschert es noch
ein bisschen. Im ersten Monat nach Erscheinen.
Ja, ich glaube,
da sitzt du in Talkshows und machst, und dann will wenn keiner mehr hast, was von dir wissen.
Wenn du Glück hast, du sitzt in Talkshows. Weil wie viele Autorinnen und Autoren würden sich total freuen, in einer Talkshow zu sitzen, aber haben dann zum Beispiel keine Reichweite und so und leben dann von Rezensionen, von ne, dem Verlag, der irgendwie Geld reinsteckt und so. Und deswegen mag ich das auch so gerne, einfach als Person, die Bücher bespricht, Bücher ein bisschen länger leben zu lassen und zu sagen, hey, Jinx kannst du auch noch in 10 Jahren lesen, es wird immer noch hochaktuell sein, spielt in den 90ern, da geht es um Rassismus, um rechte Gewalt, ist heute immer noch ein Riesenthema. Ne? Also es, die werden ja nicht schlecht, ja. So Bücher. Zum Glück.
Nächste Woche sind wir in
Koblenz.
Koblenz beim Ganzohr-Festival. Mhm. Koblenz ist Rheinland-Pfalz. Und wir haben uns,
glaube ich, das meist erwähnte Thema in allen Folgen, wo wir immer gesagt haben, ja, müssen wir mal machen.
Und dann war es da und dann dachte ich, mir fällt doch gar kein Buch ein.
Ja. Ja. Ruft mal rein, was glaubt ihr? Sport hatten wir schon.
Haben wir schon, genau.
Sex.
Oh, super Thema.
Hatten wir auch schon. Los. Nee, es ist tatsächlich die Sehnsucht geworden. Ich glaube, wir haben, also wir müssten mal Schrichtliste machen, weil ich glaube, wir haben schon 7 oder 8 Mal gesagt, Sehnsucht, ja, müsste man eigentlich mal
jetzt
machen.
Jetzt machen wir es endlich.
Ja. Möchtest du?
Ja, dann sage ich dir mein Buch zum Thema Sehnsucht. Es wird ein Raunen durch den Saal gehen, weil ich mir vorstellen könnte, dass sie es auch schon kennen. Alle 7 Wellen von...
Jetzt habe ich Lust.
Von Daniel Glattauer. Das ist schon vor 15 Jahren erschienen. Und ich habe noch mal reingelesen in meine Besprechung von damals. Und da habe ich gesagt oder geschrieben oder im Radio gesagt, reicht es, wenn ich den Ablauf des Tages schildere, an dem dieses Buch kam, alle 7 Wellen von Daniel Glattauer. 12.30 Uhr, Posteingang samt Buch. Gegen 14 Uhr angefangen zu lesen. 16 Uhr mit dem Buch in der Hand Kaffee gekocht. 18.30 Uhr ungern und nur nach mehrmaliger liebevoller Aufforderung seitens des Ehemanns damit begonnen, das Abendessen zu machen. 20.15 Uhr weitergelesen. 21.45 Uhr das Buch nach der letzten Seite sehr, sehr froh zugeklappt. Ehemann auch froh, obwohl er das Buch nicht gelesen hat. Und das ist alles in der Welt.
Das sagt eigentlich alles.
Ja.
Also, ich freue mich ganz doll, dass ich es noch nicht gelesen habe. Ich habe es zu Hause stehen, aber ich habe nur Gut gegen Nordwind
gelesen.
Was ja
auch der Hammer ist, oder?
Ich weiß nicht, was mich daran gehindert hat, dann.
Ich dachte, es kann nicht so gut sein. Es kann nicht so gut werden wie Gut gegen Nordwind, weil Gut gegen Nordwind ist ja auch ein absolutes Sehnsuchtsbuch. Aber ich finde, alle 7 Wellen kommt da sehr, sehr nah dran. Ne?
Ich freue mich wirklich in diesem Fall total drauf, sonst sage ich immer, ich bin gespannt. Diesmal freue ich mich richtig, weil ich dann ja schon weiß, dass mir sein Stil gefällt und die Vorgeschichte auch.
So, und jetzt du.
Ja, ich empfehle dir ein Buch, zu dem ich dir jetzt nicht meinen Tagesablauf vorlesen kann, wie der Tag so war, als ich das gelesen habe. Aber es ist ein Buch mit einem ganz tollen Titel. Und zwar heißt das Beschreibung einer Krabbenwanderung. Und ich weiß noch, als das rauskam, ich habe das auf der Buchmesse aus dem Regal geholt, vom Verlag und habe gesagt, darf ich das bitte mitnehmen? Ich freue mich schon so lange drauf, weil ich schon die Ankündigung so toll fand. Und zwar hätte man dieses Buch auch wunderbar heute in der Folge hier besprechen können. Es kommt von der Autorin Karosh Taha. Und in der Geschichte geht es um eine 4-köpfige Familie aus dem Irak, die in einer Hochhaussiedlung wohnt, irgendwo in Deutschland. Die Mutter ist depressiv, der Vater nur noch so halb bei der Sache, die Schwester orientierungslos und die 20-jährige Tochter, die Hauptfigur, ist mittendrin voller Träume und voller Sehnsucht. Und das hat mich ganz doll mitgenommen. Und da musste ich als erstes dran denken beim Thema Sehnsucht. Deswegen kriegst du die Krabben.
Jetzt freue ich mich. Mhm. Schön.
Mann.
Wir sind durch, Leute.
Ja. Das hat großen, großen Spaß gemacht und wir hören uns dann nächste Woche mit der Sehnsucht wieder. Mach's gut, bis dahin.
Du auch, Mona.
Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.